Ja, schön bei euch zu sein. Eine gesegnete Zeit wünsche ich uns. Da sind ja noch ein paar, die wahrscheinlich per Video, per Bildschirm zuschauen. Die haben es besser als wir. Die brauchen zu Hause keine Maske aufsetzen. Wir müssen sie beim Reingehen und beim Rausgehen jedenfalls tragen. Und auch beim Singen ist schon immer eine Einschränkung. Ich habe mich entschieden, heute nur zu summen, weil man unter der Maske so schwitzt. Und das wollte ich vermeiden, obwohl ich gerne singe. Ja, die zu Hause haben es ein bisschen einfacher, die können sich in ihren Sessel lehnen, können Kaffee trinken, wenn sie das möchten. Aber ich glaube trotzdem, dass Gottes Geist uns leiten möchte, um von seinem Wort und von ihm etwas zu empfangen. Danke, Vitali, für die Erinnerung auch an die Taufe. Das war wirklich bewegend. Das hat auch ausgestrahlt, wie ich mitbekommen habe, haben einige auch an die Camper da Kuchen verteilt anschließend von diesen Gruppen, wo wir gesessen haben. Und du hast etwas Wesentliches gesagt, das Leben ohne Gott ist kein Leben. Und wir haben gesungen, beglückende Gnade, Amazing Grace. Und das haben die drei erlebt und wir werden nachher von einer Person hören, die das auch erlebt hat, diese beglückende Gnade, das Geschenk der Gnade. Das ist wirklich ein Geschenk. Und ich habe überlegt, ob ich es nochmal sage. Ich habe es bei der Taufe schon in der Moderation erwähnt. David Alaba, der Fußballer, hat gesagt, ein Leben ohne Gott ist wie Fußball ohne Ball. So hast du es ähnlich formuliert, nur den Ball hast du weggelassen. Ein Leben ohne Gott ist eigentlich kein Leben. Das werden wir auch gleich miteinander teilen. Ich habe euch was mitgebracht, oder uns. Steht hier so ein bisschen im Hintergrund. Also wenn die Kinder jetzt hier wären, würde ich sie ja mit der Aussage, das ist ein Huhn, möchte ich provozieren. Stimmt doch, oder? Ist ein Huhn. Du schüttelst mit dem Kopf. Ja, man sieht es natürlich. Leider ist der mal abgestürzt und hat den Schnabel verloren. Es ist kein Huhn, na klar. Es ist ein Adler. Ich stelle ihn mal hierher. Wir brauchen ihn dann noch. Ich habe die Predigt überschrieben, dass du aufsteigst wie ein Adler. Oder wie bekommt man die Kraft Gottes? Eine alte Geschichte erzählt von einem Bauern, der in den Bergen einen jungen Adler fand. Er nahm ihn mit nach Hause, steckte ihn in den Hühnerstall, gab ihm Hühnerfutter zu fressen und ließ ihn unter Hühnern aufwachsen. Obwohl er doch ein Adler war. Der König der Lüfte. Nach einigen Jahren kam ein Mann zu Besuch auf den Bauernhof und sah dort den Adler inmitten der ganzen Hühnerschar. Er bewegte sich wie ein Huhn, er pickte am Boden und die anderen Hühner hackten auf ihm herum. Und der Mann sagte, das kann doch nicht stimmen, das ist doch kein Huhn. Wie ihr auch gesagt habt, das ist ein Adler. Ja, sagte der Bauer, das stimmt. Aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist immer noch ein Adler. Er hat das Herz eines Adlers. Er ist nicht dazu bestimmt, am Boden herumzuscharren. Er ist dazu bestimmt, zu fliegen. Nein, sagte der Bauer, er ist ein richtiges Huhn geworden und wird niemals wie ein Adler fliegen. So beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der Besucher nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, du bist ein Adler, du gehörst dem Himmel und nicht der Erde. Du bist dazu bestimmt zu fliegen, also flieg! Der Adler auf der hochgereckten Faust blickte um sich und er sah unter sich die Hühner nach ihren Körnern picken und sprang schwupps hinunter und pickte wieder mit. Der Mann gab nicht auf. Am nächsten Tag nahm er den Adler und stieg mit ihm auf das Dach des Hauses. Und er sagte wieder, du bist ein Adler, flieg. Der Adler breitete seine Flügel aus. Flieg, sagte der Mann, komm, flieg. Der Adler machte einen Satz Er sah in diesem Moment aber die Hühner unten auf dem Hof und schwebte zu ihnen nach unten, scharrte wieder wie ein Huhn und pickte Körner. Da sagte der Bauer, ich habe es dir doch gesagt, er ist ein Huhn und er bleibt ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler und er hat noch immer das Herz eines Adlers. Lass uns noch ein einziges Mal den Versuch starten, ihn fliegen zu lassen. Morgen werde ich ihm das Fliegen beibringen. Am nächsten Morgen ging er mit dem Adler vor die Stadt. Er stieg mit ihm auf einen hohen Berg. Er hob den Adler hoch und sagte, Adler, du bist ein Adler. Du gehörst dem Himmel. Breite deine Schwingen aus und flieg. Der Adler zitterte, aber er flog nicht. Da ließ ihn der Mann direkt in die Sonne schauen. Und plötzlich breitete der Adler seine Schwingen aus. Und mit einem lauten Schrei, mit dem Schrei des Adlers, erhob er sich in die Luft, flog los und kehrte nie zurück. Was bist du? Wie fühlst du dich? Jeder von uns ist nicht zum Huhn geboren, sondern zum Adler. Wir sind nicht dazu bestimmt, im Schmutz zu scharren und Körner zu picken, sondern zum Fliegen. In dir steckt mehr, als du ahnst. Flügel zum Fliegen. Die werden mir aber erst dann bewusst, wenn ich von mir selbst wegschaue in das Licht, in die Sonne der Liebe Gottes. In der Bibel wird eine Geschichte erzählt von einer Frau, die genauso ein Mensch war, unter Hühnern groß geworden, von Hühnern klein gehalten, ständig mit der Nase und dem Schnabel am Boden, Zeit ihres Lebens davon überzeugt, dass sie nun einmal nichts anderes sei als ein Huhn. Aber kein Mensch dieser Erde ist zum Hühnerdasein bestimmt. Schauen wir uns die Geschichte an, sie steht in Johannes 4 und sie dürfte manchem sehr bekannt sein. Ich lese sie nach der Willkommen daheim Übertragung. Hört einfach zu, nehmt entgegen, wenn ihr vergleicht, wird es manchmal ein bisschen schwierig. Es ist die Geschichte, wo Jesus unterwegs ist in Samarien und er kommt in der Mittagszeit an einem Brunnen an, hat Durst und die andere Geschichte lese ich jetzt vor nach dieser Übertragung. In Sychar ist das gewesen, einem Dorf der Samariter. Da war der Jakobsbrunnen, den hatte Jakob für seinen Sohn Josef gegraben. Und jetzt steigen wir ein beim Vers 6. Jesus war von der Wanderung müde geworden und er setzte sich an dem Brunnen nieder. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau aus dem nahegelegenen Ort, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, würdest du mir einen Schluck Wasser geben? Seine Jünger waren weitergegangen, um in dem Dorf etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war völlig überrascht und fragte ihn, wie könnt ihr, ein Jude, mich, eine Frau aus Samarien, um etwas zu trinken bitten? In jenen Tagen hätte ein Jude sich nämlich lieber auf die Zunge gebissen, als mit einem Samariter zu reden. Jesus entgegnete, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte und wer derjenige ist, der dich um einen Schluck Wasser gebeten hat, dann hättest du ihn deinerseits um das lebendige Wasser gebeten, das er zu verschenken hat. Herr, ihr habt ja nicht einmal ein Schöpfgefäß dabei, erwiderte die Frau. Wie wollt ihr also bei der Tiefe dieses Brunnens an das lebendige Wasser herankommen? Jesus erwiderte, Jeder, der von diesem Wasser trinkt, dem Wasser aus dem Brunnen, wird immer wieder durstig werden. Doch jeder, der von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr durstig werden. Dieses Wasser wird in ihm zu einer sprudelnden Quelle, die in ein nie enden wollendes Leben hinüberfließt. Die Frau entgegnete darauf: Herr, gebt mir von diesem Wasser. Damit ich nie mehr durstig werde und nie mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Da sagte Jesus unvermittelt zu ihr: Geh bitte, ruf deinen Mann und dann komm zurück. Ich habe keinen Mann, gestand sie. Ja, das stimmt, was du sagst, bestätigte Jesus. Du hast wirklich keinen Mann, denn 5 hast du bereits gehabt und der, mit dem du jetzt gerade zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Oh, ich verstehe, sagte sie, ihr seid ein Prophet. Und dann erklärt Jesus etwas von der Anbetung und das finde ich ganz bezeichnend. Und er sagt auch einen Satz, den wir vielleicht nicht ganz verstehen. Es ist immer noch so, dass Gottes Heil, der Gottes Weg der Erlösung über das Volk der Juden führt. Eigentlich grenzt er sie damit aus. Und dann sagt er aber weiter, es wird eine Zeit geben, wo es keine Rolle mehr spielt, zu welchem Volk wir gehören und wo wir anbeten. Die Samariter beteten ja woanders an als die Juden. Und dann beschreibt er Anbetung, und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, für jeden von uns, wenn wir Gott anbeten. Die Menschen werden dann auf eine ganz neue Weise lernen, Gott anzubeten. Es wird sehr liebevoll und ehrlich sein, vor allem aber getragen vom Heiligen Geist. Nach solchen Betern sehnt sich der Vater. Gott selbst ist Geist. Darum kann es gar nicht anders sein, als dass sein Geist unser aufrichtiges Gebet zu ihm trägt. Das ist so der Einschub. Also Anbetung ist nichts, was irgendwelche überheblichen Dinge darstellt. Es ist was, was von Herzen kommt. Da erwiderte die Frau: Ich weiß nur, dass der Messias kommen wird. Ist die Frage, ob wir das auch wissen. Er hat es ja gesagt, er wird wiederkommen. Ich weiß nur, dass der Messias kommen wird. Und Jesus sagt: Genau das ist jetzt gerade für dich geschehen. Vielleicht fällt es dir leichter, jetzt zu verstehen, dass ich, Jesus, es bin, der Messias. In diesem Augenblick kehrten die Jünger zurück. Sie waren mehr als verwundert, dass Jesus mit einer Frau sprach. Keiner wagte auszusprechen, was sie dachten. Was will er von der Frau? Noch dazu einer aus Samarien. Wieso spricht er überhaupt mit ihr? Da bot sich der Frau die Gelegenheit, schnell in ihr Dorf zurückzukehren und den Leuten dort zu erzählen, was sie erlebt hatte. Beglückende Gnade, das habe ich jetzt eingeschoben. Dabei merkte sie nicht einmal, dass sie ihren Wasserkrug zurückgelassen hatte. Kommt, seht, da draußen ist ein Mann, der wusste alles über mein Leben. Vielleicht ist er sogar der Messias. Und viele kamen aus dem Ort, um sich diesen Mann näher anzusehen. Zum Huhn oder zum Adler geschaffen? Jesus gibt dieser Frau Wert und sagt ihr, was wirklich in ihr steckt. Aber da komme ich noch drauf. Wir finden das in den Psalmen, da sagt Gott, der Psalmschreiber: Du Mensch bist wenig niedriger als Gott selbst. Du hast den Menschen Gott zum Herrn über deiner Hände Werk gemacht. Alles hast du unter seine Füße getan. Und das heißt, das Bild Gottes ist in uns verborgen. So wie dieser Mann, der den Adler sah und sagte, das ist kein Huhn. Den Adler dahin brachte, wieder als Adler zu leben. Wir sollen lernen, unsere Schwingen auszubreiten und zu fliegen. Werde das, was du von Gott her bist. Finde zurück in deine eigentliche Bestimmung, zu dir selbst, und lass dich nicht mit Hühnerfutter abspeisen. Du gehörst zu Gott. Die Frau aus dieser Geschichte hatte man gründlich zum Huhn erzogen. Wie hat der Bauer gesagt? Ich habe den Adler zum Huhn erzogen. Diese Frau wurde zum Huhn erzogen. Kennst du das auch, dass Leute an dir rumfummeln und dich in irgendeine Richtung bringen wollen? Ich musste an Heinrich Mann, den Untertan, denken, so ein bisschen typisch deutsch. Man ordnet sich immer unter. Oder ich musste an Mobbing denken, wo Leute ausgegrenzt werden, bis ins Burnout hinein. Oder da werden Leute einfach übersehen. Man sucht einen Job, Fehlanzeige. Ich kriege eine Kündigung, obwohl ich mich vorher eingesetzt habe für den Betrieb. Das sind Ausländer, die wir vielleicht lieber zur Seite schieben würden. Überall begegnen uns Situationen, wo andere zum Huhn gemacht werden sollen und nicht zu dem Ebenbild Gottes ermutigt werden, was sie eigentlich sind. Vor einiger Zeit, am 20.06., war der UNO-Tag der Flüchtlingshilfe. Und ich habe im Radio einiges gehört, vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch gehört, wie Menschen, die anders aussehen, als wir hier in Deutschland vielleicht normalerweise meinen, dass wir aussehen sollten, ausgegrenzt wurden. Da war eine Frau, die war Deutsche, aber farbig. Und die hat man brutal gesagt, verpiss dich nach Afrika. Hühnerdasein. Wir finden es immer wieder. Und an solchen Stellen stellt sich die Frage, sind Schwarzsein und Deutschsein unvereinbar? Nein. Diese Frau dort am Brunnen war jahrelang zum Huhn gemacht worden. Übrigens, wenn die Juden auf die Samaritaner guckten, auf die Samariter, dann hätten sie heute verwundert den Kopf geschüttelt, wenn sich eine gemeinnützige Organisation, die anderen hilft, Samariterbund nennt. Weil die Samariter waren für die Juden nichts wert oder nicht viel wert. Niemand, so heißt es in jüdischen Schriften, soll das Brot eines Samariters essen. Und das ist hochinteressant, da müssen wir uns auch überprüfen, ob wir manchmal auch an Menschen so rangehen. Niemand soll das Brot eines Samariters essen, denn das ist, als ob man Schweinefleisch esse. So einen Blick hatten die Juden auf die Samariter. Keiner wäre auf den Gedanken gekommen, mit ihnen zu essen, auch nicht mit ihnen zu reden. Die Frau hatte zu allem Überfluss noch 5 Ehen hinter sich. Und sie lebte unverheiratet mit einem 6. Mann zusammen. Das würde sogar bisweilen heute noch zu Ausgrenzung führen. Was das vor 2000 Jahren im Orient bedeutete, können wir gar nicht ermessen. Also die Frau hatte viele Gründe, um mittags um 12 in der Gluthitze zum Brunnen zu gehen, denn sie war ausgegrenzt. Sie wollte nicht mit den anderen Frauen am Morgen dahin gehen. Sie hatte es satt, schief angeschaut zu werden. Sie will den anderen nicht unter die Augen kommen. Diese Frau war unten durch bei den anderen. Und wenn jemals jemand zum Huhn erzogen wurde, dann diese Frau, diese Samariterin, diese Sünderin. Jesus aber sieht in dieser Frau nicht das Huhn, sondern den Adler. Und das ist die Frage an mich und an dich. Sehe ich im anderen dieses Ebenbild Gottes? Mache ich es mir bewusst, egal wie er aussieht, wie er sich anzieht, wie er denkt, wie er frisiert ist? Jahrelang hatte man der Frau eingeredet, du bist eine Ehebrecherin, du bist eine Sünderin, wir wollen dich nicht. Man hatte sie ausgegrenzt. Und Jesus spricht diese Frau an und er sagt ihr, fragt sie, gib mir zu trinken. Was für eine Schande für einen Juden. Was für ein Tabubruch. Erstens, ein dreifacher Tabubruch. Erstens, dass er als Mann diese Frau anspricht. Zweitens, dass er als Jude die Samariterin anspricht und drittens, dass er, hat es ja selber gesagt, der Messias, der Heilige, diese elende Sünderin anspricht. Und es ist wunderbar, dass Jesus sich über all diese Vorurteile hinwegsetzt. Und dass er die Frau nicht klein macht. Und er sagt, ich brauche etwas von dir. Und diese Frage, gib mir was, ich brauche was von dir, ist der erste Schritt zur Veränderung. Vielleicht der erste Schritt dahin, dass sie merkt, da gibt es ja Flügel, die sind in mir schon drinne. Kennst du das auch? Das tut gut, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich brauche was, kannst du mir helfen? Das ist schon so ein Stückchen Achtung, eben nicht mehr Ausgrenzung. Aber die Frage ist, was könnte Gott schon von mir brauchen? Von dir? Was könnte er haben wollen? Kannst du dir das vorstellen, dass Gott zu dir sagt, ich brauche was von dir? Er kommt eben nicht mit dieser Ausgrenzung, nicht mit Arroganz und Überheblichkeit. Ich bin besser und du bist klein, du bist ein Huhn, wie diese Frau es jahrelang oder jahrzehntelang erleben musste. Er kommt als jemand, der freundlich ist. Er befiehlt nicht, er klagt sie auch nicht an und er fordert auch nichts. Er kommt als Bittsteller. Gott kommt zu mir als Bittsteller. Wow. Spürst du die Kraft, die von diesem Gedanken ausgeht? Oh nein, sagt die Frau, das kann nicht sein. Wie kommst du darauf, mich zu fragen? Du, der Mann, ich, die Frau, der Jude, ich, die Samariterin, ich bin ein Huhn ganz unten in der Hackordnung. Ich scharre am Boden herum, ich schlage mich Tag für Tag gerade so durch. Ich habe dir nichts zu geben. Und weißt du eigentlich, was du sagst, Jude, Jesus? Wenn du aus dem Schöpfgefäß trinkst, was ich in der Hand gehalten habe, wirst du, heiliger Mann, verunreinigt. Ja, so war das bei den Juden. Das waren die Regeln. Geh weg von mir, heiliger Mann. Ich spüre genau, du bist ein Adler. Und darum solltest du dich nicht mit Hühnern wie mir abgeben. Und trotzdem, Jesus wendet diese Argumentation um und er redet jetzt mit ihr von dem, was er zu geben hat. Und fragt sie ganz einfach, würdest du von mir denn Wasser annehmen? Das ist ein spannendes Angebot. Jesus hat da offensichtlich ein Wässerchen, in Klammern Wodka, Jesus hat da offensichtlich ein Wässerchen zur Verfügung, das Flügel verleiht. Das war nur eine humorvolle Bemerkung mit dem Wodka. Jesus hat etwas zur Verfügung, was Leben schafft, was Flügel wachsen lässt. Was aber ist diese Gabe, die Jesus lebendiges Wasser nennt? Die Frau versteht gar nichts mehr. Wir würden heute sagen, die versteht Bahnhof. Damals hätte man sagen müssen, Eselwechselplatz oder Kamelwechselstelle. Sie versteht nichts. Und man merkt das ja auch, sie sagt, gib mir mal von dem Wasser, dann brauche ich ja nicht mehr an den Brunnen kommen, da sieht mich keiner mehr, dann habe ich immer Wasser und muss mich nicht mehr mit den anderen auseinandersetzen. Aber Jesus redet von etwas anderem und das trifft dich und mich wieder ganz genauso. Was Jesus viel mehr interessiert als dieser Durst, den wir haben, wenn es warm ist, ist ihr innerer Durst. Und den will er ihr klar machen. Er will ihr sagen, du bist nicht minderwertig. Du gehörst zu den Adlern. Und nicht, ich will dich loswerden, wie das fünf Männer vorher zu ihr gesagt hatten, die sie benutzt hatten, und dann haben sie sie abgeschoben wie ein paar ausgelatschte Schuhe. Hast du auch inneren Durst? Die drei Täuflinge. Die haben den und haben gesagt, wir wollen dahin und mit dem leben, der diesen inneren Durst stillt, Jesus. Einen Durst nach Leben, das hatte diese Frau und das will Jesus in ihr wecken. Ein Durst nach Liebe, nach all den vielen Verstoßungen. Einen Durst danach, dass jemand den noch zitternden Adler entdeckt und sagt, du kannst fliegen, flieg. Einen Durst danach, dass jemand kommt und ihr, der zeitlebens die Flügel gestutzt wurden, wieder Flügel verleiht. Noch ist sie skeptisch. Bei den Erfahrungen, die sie mit den Männern gemacht hat, wird sie sich hüten, auf diesen Typen am Brunnen hereinzufallen. Aber was wäre, wenn er wirklich lebendiges Wasser hätte? Und dann kommt die kalte Dusche. Geh hin und hole deinen Mann. Scheibenkleister, Mist. Das musste ja kommen. Voll reingelangt in die Wunde. Wenn sie eben noch etwas gespürt hatte von den Ansätzen von Flügeln, so ist das jetzt mit einem Schlag vorbei. Warum macht Jesus das? Im Übrigen, es waren die Männer, die die Frauen damals wegschickten und sie damit der Armut preisgaben. Damals gab es keinen Versorgungsausgleich bei Scheidung oder eine Sozialversicherung oder Sozialhilfe, Grundsicherung oder Hartz IV. Die Frauen waren darauf angewiesen, wenn sie versorgt werden wollten, um nicht zu betteln, dass sie mit einem Mann zusammenlebten. Fünfmal hatte sie das mitgemacht. Fünfmal wurde sie eine Zeit lang gebraucht und dann wieder weggeschickt, ausgemustert. Der Sechste hatte es nicht mal nötig, sie zu heiraten. Dann können wir jetzt ganz schnell den Zeigefinger heben. Was für eine Sünderin. Aber diese sechs Männer sind weniger die Schuld als vielmehr der Inbegriff des Scheiterns in ihrem Leben. Und ich muss mich fragen, wo bin ich gescheitert im Leben? Wo bist du es? Und jetzt kommt dieser Jesus, für den Bruchteil einer Sekunde blitzt in ihr so etwas wie Hoffnung auf. Und mit diesem einen Satz, hol mal deinen Mann, macht er alles wieder kaputt. Und sie wird vielleicht überlegt haben, hatte sie es eben nicht aus seinem Munde selbst gehört, dass sie kein Adler ist, weil er sagt, na, hol mal deinen Mann. Das hatte sie vielleicht akustisch gehört, aber das hatte Jesus nicht gesagt. Wenn Jesus mich auf meine Schuld anspricht oder auf mein Scheitern oder auf meine Not überhaupt, dann nicht, um mich zum Huhn zu machen. Es gibt viel zu viel unheiliges, unheilvolles Reden von Scheitern und Schuld, auch unter Christenmenschen. Da werden dann die Zeigefinger gehoben, da wird man sich die Mäuler zerreißen. Was für Böses, was für Sünder. Ja, aber es gibt auch helfendes Reden von Scheitern und Schuld, also Anteilnahme. Aber was Jesus macht, geht noch einen Schritt weiter. Das ist ein heilsames Reden von Schuld. Jesus redet mit mir über den Hühnerhof-Dreck in meinem Leben. Das ist schmerzlich, aber auch heilsam. Jesus lässt die Frau noch einmal den Schmutz ihres persönlichen Hühnerhofs anschauen. Und das hat einen Grund. Er will ihr nämlich bedeuten, du bist für mehr bestimmt und nicht für diesen Schmutz. Er zeigt ihr zum einen die Sonne der Liebe Gottes, die in ihr die Kräfte des Adlers wecken. Er zeigt ihr zum anderen aber auch den Schmutz und den Jammer, den es zu verlassen gilt. Er gibt ihr eine Hoffnung, fügt ihr aber auch Schmerz zu. Und aus dieser Kombination, und das ist interessant, vielleicht auch eine Hilfe für dich oder für mich, aus dieser Kombination von Hoffnung und Schmerz wachsen ihr Flügel. Jesus möchte, dass wir unserer Wahrheit ins Gesicht schauen. Und die ist immer eine doppelte. Zum einen sind wir berufen, als Kinder Gottes zum Bild Gottes zu leben. Wir gehören dem Himmel und nicht der Erde. Und wir dürfen in die Sonne schauen, die Sonne der Liebe Gottes, und die Flügel ausbreiten und in diesem Licht, in dieses Licht hineinfliegen, begleitet von Gott. Und die zweite Wahrheit, das ist mein Hühnerhof. Es ist das Leben in einer eigenartigen Mischung aus Schuld und unserem Verhalten. Ja, und dann stürzen wir uns vielleicht in Beschäftigungen, dann füllen wir uns mit Drogen oder Menschen machen das, ich unterstelle uns das hier nicht. Dann schlüpfen wir in Selbstmitleid und Resignation, steigen vielleicht in eine Opferrolle, weil in einer Opferrolle wird man ja auch Anerkennung und Wahrnehmung bekommen. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die uns von Jesus fernhalten und die nicht die Beziehung zu ihm stärken. Und es können durchaus Dinge sein, die einen ganz frommen Anstrich haben. Und dann träumen wir vielleicht nachts vom Fliegen und bleiben doch lethargisch am Boden. Vielleicht muss auch zu mir tatsächlich einer kommen, der mit mir aufs Dach steigt und sagt, du bist ein Adler, flieg. Schau dir den Dreck da unten doch mal an, indem du die ganze Zeit herumscharrst. Das bist du doch gar nicht. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Das Schöne ist, und das ist immer wieder so in biblischen Geschichten, am Ende dieser Geschichte, dieser Begebenheit, stehen geheilte Beziehungen. Und das brauchen wir. Wer nimmt das Lebenswasser an? Seit 2000 Jahren bietet es Jesus an. Wann trinke ich, wenn ich Durst empfinde? Und genau das will Jesus dieser Frau klar machen und dir und mir. Wenn da in dir der Durst ist, dieser innere Durst, dann wirst du auch dahin gehen, wo es Lebenswasser gibt. Das heißt, ich muss mir erstmal bewusst werden, und das macht Jesus, dass da so ein Durst da ist, sonst gehe ich nicht hin und hole mir dieses Lebenswasser. Wie bekommt man Gottes Kraft? Es ist eigentlich fast zu einfach. Bitte Jesus darum. Sag ihm, ich brauche das. Ich möchte es haben. Mehr ist nicht nötig. Die Frau erlebt die Wahrheit und die ist schmerzlich, aber sie erlebt diese Wahrheit, die aus dem Munde Jesu kommt, nicht als einengend, sondern als befreiend. Und wie gehen wir oft miteinander um? Vorwürfe, Schuldzuweisungen, was hast du getan? Zeigefinger. Jesus macht das nicht. Er holt sie heraus aus dem Schmutz. Und sagt ihr, da gibt es einen Weg, nimm dieses lebendige Wasser. Eine Not, sich einer Not entgegenzustellen, geht nur, wenn ich überhaupt begreife, dass ich in der Not bin, also diesen inneren Durst habe. Darum legt Jesus den Finger in die Wunden dieser Frau, um zu heilen, nicht um klein zu machen, um aufzurichten. Und wir haben das gesungen, Herr, du richtest mich wieder auf und du ziehst mich zu dir hinauf. Das ist eins meiner Lieblingslieder. Es ist faszinierend, wie Jesus das hier bei dieser Frau macht. Ja, befreit. Und was kommt dann? Die Frau, die mit den anderen Leuten nichts zu tun haben wollte, lässt ihren Eimer stehen und geht zurück und erzählt, was da passiert ist. Vorher hat sie das gar nicht gewollt, diesen Kontakt. Und jetzt geht sie los. Die Adlergeschichte endet dort, wo der Adler wegfliegt und nicht zurückkommt. Und das ist der Punkt, wo sich die biblische Geschichte von dieser Adlergeschichte unterscheidet. Jesus will nämlich nicht, dass wir die Flügel ausbreiten und verschwinden. Er will, dass wir zurückgehen zu den Menschen, die vielleicht auch inneren Durst haben. Und das merken wir in dieser Geschichte und am Ende. Und die Frau kehrt zurück und sagt, kommt mal mit und schaut euch diesen Mann an, der mich den Schmutz meines Lebens hat anschauen lassen, der mir aber auch die Sonne gezeigt hat und das Fliegen beigebracht hat. Plötzlich verschwindet jegliche Angst. Sie geht los. Sie kehrt zurück in ihr Umfeld. Und das ist unser Auftrag als Menschen, die gläubig sind. Da redet sie plötzlich mit den Menschen, zu denen sie vorher ein schwieriges Verhältnis hatte. Geheilte Beziehungen. Begeistert etwas bezeugen. Jesus schickt diese Frau in ihre frühere Welt zurück. Und entscheidend ist, er schickt sie nicht als Besserwisserin und nicht als Heilsbringerin, sondern als Zeugin. Sie erzählt nur von dem, was sie erlebt hat. Und dann gibt es noch eine Steigerung. Sie hatte erzählt, kommt mal und guckt mal, ob das nicht der Messias ist, der lang ersehnte Flügelverleiher. Und dann gibt es noch eine Steigerung. Sie sagt ja zum Messias. Und dann geht es weiter. Ich lese noch den Vers 42 in diesem langen Kapitel, was sich lohnt, auch zu Hause nochmal durchzuarbeiten. Dann kommen die Leute und sagen, dieser Mann, Jesus, hat unser Vertrauen gewonnen. Auch etwas ganz Entscheidendes. Hier geht es immer um Vertrauen. Wenn Beziehungen heil werden, da geht es um Vertrauen. Dieser Mann hat unser Vertrauen gewonnen, aber nicht nur, weil du, Frau, uns von ihm erzählt hast. Jetzt haben wir ihn selbst gehört und wir wissen mit Sicherheit, er ist der Retter der Welt. Weißt du das auch? Das ist faszinierend. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Viele weitere Beflügelte sind nun Zeugen des Flügelverleihers. Und wenn Jesus uns Flügel verleiht, dann nicht, damit wir uns von anderen abheben und irgendwo in den Lüften verschwinden, sondern damit wir hingehen und unsere Flügel mit anderen teilen. Immer dann und immer dort, wo Menschen sich mit dem Leben abschleppen. Dazu schenke uns Gott erleuchtete Augen des Herzens. Amen.